Herzlich willkommen zur Überstunde, dem neuen Talkformat mit Marina Weißband und Michael Brücker. Heute zu Gast in der Überstunde die Fridays for Future-Aktivistin Carla Remzma zum Thema Generationen.
Einen schönen guten Nachmittag hier aus Münster zur vierten Ausgabe der Überstunde. Mit meiner Kollegin Marina Weißband.
Schönen guten Abend.
Und mit unserem Gast Carla Remzma.
Guten Abend.
Und wir drei haben eine Gemeinsamkeit und die ist in dieser wunderbaren Umgebung zu erkennen, wie Sie und ihr da draußen, glaube ich, hoffentlich sehen könnt, nämlich Münster. Marina Weißband und Carla Remzma leben und arbeiten in Münster. Ich bin zumindest hier geboren und unser Schiff, die Pioneer One, unsere schwimmende Bühne von unserem neuen journalistischen Angebot, The Pioneer, hat heute hier Station gemacht, bevor es morgen weitergeht Richtung Berlin. Und unser Gast heute ist Carla Remzma, Klimaaktivistin, so darf man sagen, richtig?
Kann man wohl so sagen.
Es klingt manchmal so ein bisschen rebellisch, Aktivistin.
Ja, es war auch am Anfang ja vergleichsweise rebellisch, jetzt zu sagen, wir stellen uns damit so Schildern vors Rathaus und dann haben alle gedacht, was machen die denn da? Jetzt ist es ja ein bisschen Mainstream geworden nach anderthalb Jahren, aber am Anfang war das schon noch rebellisch.
Ist es überhaupt noch cool, zu Fridays for Future zu gehen? Ist es noch angesagt oder ist man dann inzwischen schon wirklich Mainstream?
Ich glaube, es ist definitiv noch ein Thema. Also gerade junge Menschen bewegt das Thema immer noch unglaublich. Und das ist jetzt nicht, dass man gesagt hat, ja, wir haben das jetzt gemacht und jetzt ist Klima auch wieder vorbei. Sondern man merkt, dass sich das ja überall weiterträgt. Selbst trotz Corona irgendwie ist es noch ein Thema geblieben in ganz, ganz vielen Bereichen. Also deswegen glaube ich, es muss nicht jeder zu Fridays for Future, aber es ist immer noch cool.
Klimaaktivistin, ich will nur ganz kurz nochmal vorstellen, Carla Remzma 2018 spontan hier in Münster, glaube ich, bei einer Demonstration auf die Bühne gestiegen und das Mikro in die Hand genommen, Ende 2018?
Nee, nicht ganz. Also ich habe gesehen, diese ganzen Videos von Greta auf der Klimakonferenz, ja, die so viral gegangen sind auf Facebook, Twitter, Instagram. Und dann habe ich gedacht, man kann Streik organisieren und dann habe ich tatsächlich einen Streik organisiert hier in Münster und das war total skurril, weil wir dachten, es kommen vielleicht so 100 Leute. Und dann standen da plötzlich 1000 und wir mussten auf einen anderen Platz, weil da gar nicht genug Platz war, wo wir waren. Und man musste ganz, ganz viel reden, weil das hat ja viel länger gedauert, bis alle Menschen angekommen sind und so. Also ja, und so ist das irgendwie dann entstanden.
So begann das. Und eigentlich sprechen wir gar nicht über Aktivismus, Marina, sondern wir haben uns ja einen anderen Begriff überlegt für heute.
Genau, wir möchten heute über Generationen sprechen, weil das genau beim Thema einerseits Fridays for Future offensichtlich, deren Pressearbeit sie ja auch machen. Andererseits vertreten sie auch One. Da würde ich auch gerne fragen, was genau ist das? Was machen Sie da?
Bei One bin ich Jugendbotschafterin. One ist eine entwicklungspolitische Lobby- und Kampagnenorganisation, die sich für eine bessere Entwicklungszusammenarbeit einsetzt, insbesondere Schwerpunkt Subsahara-Afrika, viel Schwerpunkt Bildungsarbeit, wie kann man nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit leisten. Deutschland zum Beispiel hat sich zu so einem Ziel bekannt, dass man sagt, okay, man möchte, dass westliche Staaten zum Beispiel haben beschlossen, alle 0,7% ihres Bruttonationaleinkommens für Entwicklungszusammenarbeit aufzuwenden. Fast kein Land tut das, Deutschland tut es auch nicht und zum Beispiel das auch eben zu erreichen durch Gespräche mit PolitikerInnen, aber eben dann auch eine nachhaltige und sinnvolle einen Einsatz dieser Geldmittel eben sozusagen in Gesprächen zu erwirken und andererseits im öffentlichen Diskurs durch Veranstaltungen oder auch Besuche in Schulen überhaupt das Thema Entwicklungsarbeit greifbar zu machen. Also es hat so zwei Aspekte, diese Lobbyarbeit im Gespräch mit PolitikerInnen, aber auch eben so eine Öffentlichkeitsarbeit.
Also eigentlich die Vernetzung auch von Generationen, aus der Jugend Botschafter sein in die älteren Generationen.
Definitiv. Also ich glaube, das ist eine ganz starke Stärke sozusagen von One und diesem JugendbotschafterInnen-Programm, dass eben junge Leute auf PolitikerInnen zugehen, die das oftmals gar nicht kennen und sehr selten in so einem Gespräch mit jungen Leuten, auch aus ihrem Wahlkreis, also wir sind verteilt, 60 Leute ungefähr in Deutschland und die meisten machen das dann in ihrem Wahlkreis oder vielleicht auch in benachbarten Wahlkreisen mit den dort ansässigen PolitikerInnen, die total selten, sei es außer vielleicht bei der Jungen Union oder Juso-Ortsgruppe, ansonsten sehr selten in Kontakt mit engagierten jungen Menschen kommen, weil es da gar keine Schnittstellen gibt. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein großer Pluspunkt, dieses Zusammenführen und auch zu zeigen, ja, es gibt auch junge Menschen, die da total engagiert sind, auch im politischen Bereich. Und ja, auch PolitikerInnen sind dann doch irgendwie nur Menschen. Man kann auch ganz normal mit denen reden. Und im Zweifelsfall, je nachdem, in welchem Bereich die auch politisch aktiv sind, hat man sogar mehr Ahnung irgendwie dann von Entwicklungszusammenarbeit, als es so mancher haushaltspolitischer Abgeordneter dann hat.
Frau Remser, Sie sind seit anderthalb Jahren auch oft und stark in den Medien. Wir sprechen über Generationen. Das wird zuvor das natürlich immer auf die Formel jung gegen alt reduziert. Ich würde Sie gerne mal vorneweg fragen, altert man eigentlich in der Öffentlichkeit schneller?
Ich glaube, man bekommt einfach eine ganz, ganz andere Wahrnehmung nochmal durch, für vielleicht solche Generationengefälle, weil man plötzlich in einem ganz anderen Austausch steht mit anderen Generationen. Und ich finde diesen Generationenbegriff auch manchmal sehr schwierig, weil ich glaube, wenn ich jetzt über die junge Generation sprechen soll, kann ich auch nur für einen bestimmten Teil sprechen, der politisch interessiert, eher so progressiv-liberal und natürlich klimaorientiert ist. Gibt aber natürlich auch junge Leute, die das gar nicht so sehen, aber durch dieses Stehen in der Öffentlichkeit, glaube ich, ist man nochmal viel mehr dem ausgesetzt, dass man sich Diskussionen mit Leuten von außerhalb seiner Blase, sei es politisch, aber sei es auch eben Generationen, auseinandersetzen muss. Und das einem vielleicht manchmal, sei es mehr Verständnis auch für andere Positionen oder so, abbringt. Ob man jetzt schneller altert, ich wüsste, vielleicht, wenn man weniger schläft und mehr Kaffee trinkt.
Es wirkt manchmal so, als seien Sie in der öffentlichen Talkshow neulich mit Herrn Altmaier, hat ja Ihr kleiner Disput mit dem Bundeswirtschaftsminister für einigermaßen Aufsehen gesorgt, dass man sehr schnell, ich sag nicht mal erwachsen, aber abgebrühter wird. Verliert man dann vielleicht auch so ein bisschen die Anfangseuphorie bei den Themen? Wird man auch manchmal genervter und frustrierter durch die Mechanismen, die Sie jetzt zusehends kennenlernen?
Ich glaube, es holt einen manchmal einfach schnell auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn man irgendwie feststellt, ja, dann kann aber doch irgendwie ein Herbert Diess einfach mal durchklingeln bei seinem Ministerpräsidenten oder eben im Kanzleramt. Und irgendwie gleichzeitig können wir kaum Demonstrationen irgendwie durchführen. Und Herr Altmaier sagt so, ja, aber dann verschaffen Sie sich doch Gehör. Sie wissen doch, wie man protestiert. Und zu sehen, dass irgendwie dann, sei es eine Abwrackprämie, die noch ernsthaft diskutiert würde oder auch ganz andere Maßnahmen. Also ich glaube, es ist einfach so, dass man plötzlich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückfällt manchmal. Ja, und plötzlich erlebt, dass natürlich politische Arbeit auch mehr als nur Aktivismus ist, dass politische Arbeit auch ganz, ganz hart dieses Kompromisse finden, dass man dafür auch eine neue Wertschätzung, glaube ich, mitbringt. Aber klar, und ich glaube, man muss auch an manchen Stellen abgebrüht sein, also um nochmal darauf zurückzukommen, sonst besteht man das ja irgendwie nicht in so einem Diskurs zwischen Leuten, die das schon ganz lange machen und irgendwie auch ihre zig Berater haben, die ihnen irgendwie sagen, ja, und das und das und das steht noch an. Da kann man dann, glaube ich, irgendwann nicht mehr stehen, wie man vielleicht bei der ersten Demo vor 100 Leuten irgendwie eine Rede gehalten hat.
Mich hat dieser Altmaier-Moment tatsächlich interessiert, weil ich mir denke, man kommt in eine Talkshow und da sitzen Leute, die zu einem Thema doppelt so lange gearbeitet haben, wie man selbst alt ist. Und die natürlich Armeen von Beratern haben, von Erfahrungen haben. Woher nimmt man dann den Mut, die Sicht der eigenen Generation, die Sicht der eigenen Gruppe zu vertreten?
Ich glaube, es ist natürlich einerseits sozusagen eine große ideelle Überzeugung, dass man ganz klar dahinter steht. Und gerade bei so Themen wie Fridays for Future ist es ja sehr einfach, weil es gibt ein Pariser Klimaabkommen. Man kann sehr genau bemessen sozusagen, welche Sachen irgendwie im Zweifelsfall damit in Einklang stehen können oder nicht. Aber auch bei anderen Themen irgendwie, sei es jetzt zum Beispiel Seenotrettung, glaube ich, ist es auch teilweise sehr einfach, das zu argumentieren. Wenn es jetzt um wirkliche Detailfragen, wie viel Steuerprozentsatz hier, dann wäre es, glaube ich, nochmal eine andere Sache. Aber ich glaube, da bringt es auch diesen Vorteil mit, dass man vielleicht sehr jung ist und gar nicht so lange dazu gearbeitet hat, weil es gar nicht darum geht, sich in diesem Klein-Klein festzulegen, sondern einfach mal zu sagen, hey, das ist Phase. Wir haben hier ein Abkommen, das haben Sie unterschrieben oder vielleicht die Bundesregierung vor Ihnen, aber da waren Sie auch schon im Kabinett und Sie machen nichts, um sich irgendwie daran zu halten. Das kann nicht sein. Und dann natürlich gleichzeitig auch zu wissen, dass ganz, ganz viele Leute dahinter einem stehen. Also irgendwie, wenn ich in so einer Talkshow sitze, dann stehe ich da ja nicht als Einzelperson, sondern weiß auch, hinter mir stehen ganz, ganz viele Leute von Fridays for Future und aus der Klimagerechtigkeitsbewegung, deren Meinung ich ja mitvertrete. Also ich stehe dann ja nicht nur alleine da, sondern man hat ja auch vorher über Positionen gesprochen und darüber, was sagt man wozu, dass man ja auch immer sozusagen für diese Gruppe irgendwo spricht.
Jeder Generationenkonflikt beginnt im Grunde oder hört vielleicht auch auf mit der Perspektive, nämlich der Perspektive der Älteren auf der einen Seite, die sagen, wir bieten euch die Welt, die sicherste Welt, die ihr je hattet, den größten Wohlstand und schaut, was wir doch getan haben für euch und eure oder ihre Welt. Und sie sagen, naja, das reicht aber nicht. Ich muss ja noch 30, 40, 50, 60, 70 Jahre auf diesem Planeten leben, sodass ich manchmal frage, wie kommt man da überhaupt zusammen? Und diese Position, die ist vor anderthalb Jahren bei Beginn von Gretas erster großen Rede, bis heute haben die sich aus meiner Sicht gar nicht angenähert. Oder täusche ich mich?
Also ich glaube schon, dass für einen großen Teil der Leute, die vielleicht gar kein Bewusstsein für diese Klimaproblematik als Ganzes hatten, wo das einfach noch nie auf der Agenda war, dass sich da schon so ein neues Bewusstsein einfach entwickelt hat, weil man überhaupt zum ersten Mal da vielleicht sich mehr mit auseinandergesetzt hat. Und allein das ist, glaube ich, schon mal ein Fortschritt, dass viele Leute erkannt haben, dass es überhaupt dieses Problem gibt und dass das was ist, worüber man sprechen muss. Bei einigen Leuten, die vorher schon eine klare Meinung hatten, da hat sich, glaube ich, jetzt wenig geändert. Also ein Lindner, der sich berufsgemäß irgendwie damit auseinandersetzen musste schon vorher, oder auch ein Gauland oder ganz viele andere Leute hatten da schon vorher ihre Positionen. Da rüttelt man nicht viel dran. Aber ich glaube, dadurch, dass man einen Teil, der vorher noch gar keine Position dazu hatte, für so ein Thema mitbekommt, das verändert ja schon viel dann auch an der gesamtgesellschaftlichen Öffentlichkeit und einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive.
Also ich meine, die eigentlich noch nicht gefestigt waren, versucht man zu überzeugen. Genau. Weil ein Lindner, Sie sagen, ein Herrn Lindner, ein Herrn Dies, ein Herrn Altmaier wollen Sie, können Sie nicht mehr überzeugen?
Ich glaube, da überzeugt man, also kann man auch, und das sind sicherlich auch Möglichkeiten, aber da ist vor allen Dingen, glaube ich, auch ein relevanter Punkt, um solche Leute zu überzeugen, ist, dass sie sehen, okay, da steht jetzt nicht 1, 2, 3, 5 Leute vorm Rathaus, sondern hier stehen 1,4 Millionen Menschen. Hier haben wir in Meinungsumfragen große Mehrheiten von Leuten, die durch die Klimakrise größere Verwerfungen befürchten als durch die Corona-Krise in weiterer Zukunft. Dass ich glaube, sozusagen, um da wirklich was zu bewegen, da braucht es die große Öffentlichkeit
dahinter. Sind Sie da wirklich
dahinter?
Sicher, wenn ich mir manchmal sehe, wie Sie gerade eben zum Beispiel das Herrn Dies ansprachen, der ja nicht keine Verantwortung hat oder einfach aus Lust und Tollerei gerne Verbrennungsmotoren baut, sondern der hat Hunderttausende Beschäftigte, die darauf angewiesen sind, dass diese Autos gebaut werden und verkauft werden. Der kann ja von heute auf morgen gar nicht ihre Position übernehmen. Diese Verantwortung für die Beschäftigten, die ja jetzt in der Corona-Krise auch wieder thematisiert werden, inwiefern lassen die ihre Position auch überdenken?
Das sind Themen, die man natürlich auf jeden Fall mit bedenken muss. Und ich glaube, das ist auch dieser Konflikt, der da sehr gerne aufgemacht wird, auch von konservativen PolitikerInnen, die dann plötzlich sagen, ja, Klima oder Soziales, beides geht nicht. Das stimmt einfach nicht.
Aber vielleicht
nicht.
Klima, aber nicht so schnell.
Wenn wir sichere Arbeitsplätze wollen, dann müssen das Arbeitsplätze sein, die krisenfest sind. Und die Klimakrise wird die größten Verwerfungen mit sich bringen, wenn wir jetzt nicht agieren, die wir uns vorstellen können. Gleichzeitig haben wir ja auch zum Beispiel bestimmte Abkommen, die jetzt schon gelten. Und um diese Jobs krisensicher zu machen, müssen wir dann aber auch sagen, wir müssen diese Transformation zulassen. Und wir können nicht für immer am Status quo stehen bleiben. Wir wissen zum Beispiel, es gibt Flottenziele für die EU. Da müssen auch Konzerne sozusagen jetzt daran arbeiten, die zu erreichen. Und es gibt Konzerne in Deutschland, die wollen das partout nicht und könnten mehr machen, tun es aber nicht. Wenn die jetzt diese Transformation nicht mitgeben, dann ist früher oder später klar, dass sie aus dem Wettbewerb verdrängt werden, wenn sie den Umstieg nicht schaffen zu E-Mobilität oder anderen Antriebsarten. Oder auch zum Beispiel zu sagen, wir investieren mehr in einen Bereich, wo wir auch vielleicht als Konzern, sei es VW, BMW, whoever, in Richtung mehr ÖPNV, mehr große Fahrzeuge, die man sozusagen mehr braucht, dass wir da diese Transformation, die früher oder später kommen werden, auch als Konzern mitgehen, weil nur dann können wir krisensichere Jobs erhalten. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, weil krisenfeste Jobs sind in 10 Jahren nicht dieselben, die wir jetzt hatten, sondern das sind die diese Transformationsprozesse mitgehen.
Ich weiß ja, dass Marina Weißmann da jetzt sowieso sofort zustimmen würde, deswegen versuche ich noch einen Gegenpunkt zu machen. Einfach nur, um zu verstehen, wie man zusammenkommt. Es geht ja immer beim Diskurs auch darum, dass man dann am Ende konstruktive Lösungen für beide Seiten findet. Die Flottengrenzwerte nehmen, wenn wir mal die europäischen Flottengrenzwerte nehmen, wenn wir die jetzt sofort auf E-Mobilität umstellen würden, radikal, dann gibt es natürlich einen Einbruch, den sich VW und wir uns wahrscheinlich alle gar nicht ausmalen können. Und trotzdem sitzt Herr Dies ja hier und sagt, ja, das ist unser Ziel, da wollen wir hin. Nun lass uns doch gemeinsam reden, wie wir dahin kommen. Warum muss es so schnell, so radikal sein mit den Brüchen, die sich dann vielleicht nicht zurückzuholen lassen und trotzdem das Ziel gemeinsam in den Blick nehmen?
Also ich glaube, daran ist, an dem, was wir fordern, ist nichts besonders schnell und besonders radikal. Wir wissen seit spätestens Rio 1990, wissen wir, dass die Klimakrise ein eklatantes Problem ist, wir handeln müssen. Wir hatten Kyoto 1997 schon internationale Vertreter, wir haben Paris 2015. Das ist jetzt alles kein schneller Wandel. Auch diese Flottenwerte kommen nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, da ist auch sozusagen die Position, die man dann natürlich als Konzern und das kann ich auch, wenn ich mich in diese Position versetze, nachvollziehen. Die man da vertritt, ist natürlich, dass man in der Argumentation immer sagt, es muss so wenig sein wie möglich, damit man dann auf irgendeinen Mischmasch rauskommt, wo man sagt, es ist noch vergleichsweise einfach. Das heißt aber nicht, dass wenn wir gerade diese Krisenresilienz, die wir aufbauen müssen in einem Arbeitssystem, dass wir die verschleppen können. Also so, weil es wird so oder so kommen. Und die Klimakrise, das haben wir ja auch spätestens mit dem World Economic Forum in Davos letztes Jahr gesehen. Klimarisiken und ökologische Risiken sind die größten wirtschaftlichen Risiken aktuell, die wir haben. Und daran so vorbeizuarbeiten, weil man sagt, das sind jetzt aber zu schnelle Umbrüche, obwohl man das seit Jahren weiß und auch seit Jahren sozusagen schon Technologien in die richtige Richtung entwickelt, das ist, läuft meiner Meinung nach schon auch teilweise an der Realität einfach vorbei. Also wenn man sich dann anguckt, wie zum Beispiel auf so einem Davos, wenn man sich anguckt, die 10 höchsten Risiken und davon sind 5 Klimarisiken.
Mick schaut mich so ein bisschen schmunzelnd an, als würde ich jetzt hier tigerhaft beiseite springen. Und tatsächlich kann Frau Riesmann...
Das geht ja bei Corona-bedingten Maßnahmen gar nicht.
Das stimmt. Das ist auch das Einzige, was mich rettet. Mich interessiert eher, Sie haben so oft jetzt betont, krisenresilient. Mich interessiert diese Aufgabe zu sagen, wir müssen unsere Wirtschaft umstellen, wir müssen unsere Gesellschaft umstellen und krisenresilienter machen. Die Aufgabe von Fridays for Future, ist die leichter oder schwerer geworden mit dieser Corona-Krise?
Ich glaube, das kann man so einfach gar nicht sagen, weil das sind ja verschiedene Aspekte. Einerseits stehen wir jetzt vor sehr großen Umbrüchen, wenn wir politische Maßnahmen so ausgestalten, dass sie nicht ein krampfhaftes Zurück zu Business as usual sind, können wir sehr, sehr große Umbrüche sozusagen erleben. Gleichzeitig sind ja inmitten von Krisen erlebt man ja, dass Leute sehr gerne sozusagen sich nach Sicherheit sehen und nach genau dem, wie man es kennt und dem Erfolg, der wirtschaftlichen Stabilität und Sicherheit, die man vorher hatte, sozusagen zurücksehen, dass da natürlich oft eine große Scheu vor, wir wagen jetzt Veränderungen, was, glaube ich, psychologisch auch irgendwo verständlich ist. Wenn man jetzt aber das nachhaltig nutzen wollen würde, sozusagen diese Umbrüche, die es jetzt geben könnte in dieser Krise, dann müsste man eigentlich dafür größere Umbrüche auch bewirken, indem man sagt, man steuert jetzt genau an die Stellen, wo man sagt, wenn wir jetzt viel Geld ausgeben, dann machen wir wirklich mal echte Verkehrswende, dann investieren wir wirklich mal in emissionsarme Sektoren, Bildung, Pflege, wo man weiß, sie sind seit Jahrzehnten unterfinanziert. Das widerstrebt aber diesem irgendwie natürlichen Impuls zu sagen, ich will die Sicherheit, die wir vorher hatten. Deswegen glaube ich, ist es eine ganz, ganz große Aufgabe zu sagen, okay, man gibt den Leuten dieses Sicherheitsgefühl trotz bevorstehender Umbrüche.
Genau dieser psychologische Aspekt ist der mich daran interessiert. Denn einerseits gibt es diesen Effekt zurück zur Normalität. Andererseits hatte ich immer das Gefühl, dass eines der größten Probleme der Klimabewegung darin bestand, Leuten zu erklären, dass ihr Leben nicht immer automatisch so weitergehen wird, sondern dass es globale Krisen geben kann und wie die aussehen können. Ist es jetzt einfacher geworden, damit zu argumentieren? Wie erleben Sie das in Ihrer täglichen Arbeit?
Es ist schwierig, weil dieser Vergleich Corona-Pandemie und Klimakrise sehr schwer ist. Das hat verschiedenste Ursachen. Einerseits, Corona ist viel akuter, schneller und sofort auch hier. Das ist kein Problem, was wir zuerst sehen im globalen Süden. Es ist deutlich greifbarer, wenn jemand an Corona erkrankt ist, können wir das klar identifizieren. Wenn wir mehr Naturkatastrophen haben, wissen wir, dass der Anstieg zwar irgendwo durch die Klimakrise begründet ist, können aber jetzt nicht genau sagen, dieser Waldbrand ist Klimakrise. Deswegen glaube ich, sind diese Krisen durch ihre Art und Weise schon mal sehr schwer zu vergleichen. Sie sind auch in dem, was wir wissenschaftlich wissen, sehr schwer zu vergleichen. Corona verändert sich dauernd sozusagen. Die Erkenntnislage Klimakrise kennen wir schon deutlich länger. Und dann gleichzeitig sozusagen auch in den Maßnahmen, weil ich möchte diese Krisen auch nicht in dem Sinne vergleichen, weil die Maßnahmen, die wir jetzt als Antwort auf die Corona-Pandemie sehen, sind massive Grundrechts- und Freiheitseinschränkungen, die sicherlich auch sozusagen ihre Rechtfertigung haben, die aber niemals die Antwort auf die Klimakrise sein dürfen und sollten. Also die Antwort auf die Klimakrise kann niemals sein, dass Leute nicht mehr arbeiten dürfen, ihr Haus nicht mehr verlassen sollen, die Schulen schließen und man Produktion komplett runterfährt und Leuten irgendwie verbietet, ins Ausland zu gehen. Das können niemals die Antworten auf die Klimakrise sein. Deswegen finde ich diesen Vergleich sehr schwer und ich glaube, deswegen ist auch diese Argumentation zu sagen, ja, es gibt globale Krisen, Klimakrise kommt auch, wir sehen es doch jetzt gerade bei Corona, schwierig.
Ich finde, vielleicht sind es doch Einschränkungen, wenn ich gerade, Sie sagten, Betrieb stilllegen, politische Einschränkungen, die ja Folgen haben für die Menschen bei Corona, eigentlich doch genauso wie bei Klimawandel. Wenn ich wirklich scharf rangehe, zum Beispiel jetzt Konjunkturpaketen, machen wir es konkret, was spricht gegen eine radikal ökologische Ausrichtung aller konjunkturstützenden Maßnahmen, die dann kommen? Das hat natürlich eine lenkende Wirkung, die an anderen Orten auch zum Einbruch von wirtschaftlichen Strukturen führen kann, gewolltermaßen.
Definitiv. Ich glaube, dass auch bei so Konjunkturmaßnahmen es geht ja nie im Endeffekt sozusagen darum zu sagen, wir wollen, dass Leute das nicht überleben oder das Unternehmen das nicht überleben. Wir haben aber auch nicht unbegrenzt Geld und müssen dann gucken, dass wir damit die richtigen Impulse setzen. Auch für bestehende Unternehmen vielleicht zu sagen, wie kann man sich umorientieren in dem, was sie tun. Das ist für ganz viele Unternehmen ist das ja eine Möglichkeit. Und gerade der Mittelstand, der in Deutschland ja sozusagen ein ganz relevanter Teil ist und viel zuliefert, hat da ja unglaublich viele Möglichkeiten zu sagen, man liefert dann zu sozusagen mit geringfügigen Umstellungen um. Und die großen Konzerne, die sozusagen auf diesen Mittelstand angewiesen sind, machen die großen Umstellungen. Und ich glaube, dass da jetzt zu sagen, sozusagen, okay, das sind jetzt irgendwie sozusagen Einschränkungen, die sozusagen mit sowas wie Freiheitseinschränkungen oder sowas vergleichbar sind, das fällt mir ein bisschen schwer, weil es ganz, ganz andere Lenkungsmaßnahmen ja sind. Und jetzt nicht ein, du kannst deine Wohnung nicht mehr verlassen, außer zum Einkaufen.
Ist das eine steile These, wenn ich sage, eigentlich könnten auch Friday for Future Demonstranten jetzt gegen die staatlichen Rettungsmaßnahmen demonstrieren, nämlich aus der Logik heraus, dass die 1,2 Billionen Euro Staatsgarantien, Zuschüsse, staatlichen Hilfen am Ende nur eine einzige Generation bezahlen muss, nämlich ihre?
Das finde ich sehr kurz gegriffen, weil auch wir wollen ja jetzt nicht in einer Welt leben, in der es dann, die Arbeitslosigkeit extrem hoch ist, wir großes Elend irgendwie in der Bevölkerung erleben und es auch keine Geschäfte mehr gibt außer Amazon. Das möchte ja keiner in meiner Generation.
Sie hinterfragen die Größenordnung und die Maßnahmen gar nicht in Ihrer Generation bei Ihren Mitstreitern?
Die Maßnahmen definitiv. Größenordnung ist, glaube ich, unglaublich schwer zu sagen, wenn man nicht da sich sozusagen Stunden, Tage, Wochen lang mit auseinandersetzt. Vertraut man jetzt einfach mal darauf, okay, das geht in die richtige Richtung. Was wir gesehen haben, Sofortmaßnahmen, um zu sagen, wir haben hier gerade existenzielle Sachen, die passieren in Konzernen, genau richtig. Wenn es aber dann um so Sachen geht, wie welche Konzerne retten wir, müssen da Bedingungen dran geknüpft sein aus meiner Generation, weil das sind jetzt Gelder, die werden viele Leute aus meiner Generation wahrscheinlich bezahlen. Dann müssen Konzerne da auch ihren Beitrag mit leisten zur Erfüllung der Klimaziele, aber auch zur beispielsweise Herstellung von sozialer Gerechtigkeit in ihren Betrieben. Mhm. Das sieht man zum Beispiel bei der Lufthansa, wo Altmaier sagt, oh Gott, der Staat darf niemand sich irgendwie in unternehmerische Tätigkeiten einmischen. Ja, ich glaube auch nicht, dass der Staat jetzt sofort irgendwie Unternehmer werden muss bei der Lufthansa. Man kann aber Maßnahmen anknüpfen. Das sehen wir zum Beispiel in Frankreich bei der Air France, wo es einfach heißt, es wird keine Inlandsflüge mehr geben. Auf kurze Sicht, auf lange Sicht gibt es sehr verstärkte Klimaziele für Air France. Trotzdem sagt jetzt niemand, Macron, du alter Kommunist. Das ist das nicht.
Also Lufthansa retten, aber
unter Bedingungen,
politischen Bedingungen wäre genau die Position.
Genau, und dasselbe schließt sich an bei ganz vielen anderen Konjunkturmaßnahmen oder Rettungsmaßnahmen.
Das ist ja ein berechtigter Punkt zu sagen, so wir bezahlen das hauptsächlich und deshalb vertreten wir unsere Interessen. Läuft es dann letzten Endes darauf hinaus, dass es eben doch eine Art Generationenkonflikt gibt? Nicht notwendigerweise, weil alle Leute, die älter sind als X, dagegen sind und alle Leute, die jünger sind als X, dafür, aber weil sie eben auf diese sehr verschiedene Weise von Klima, von nachhaltigem Haushalten betroffen sind.
Ich glaube tatsächlich, dass es so schwarz-weiß ja eben nicht ist. Irgendwie bezahlen ja jetzt auch viele Leute, die definitiv schon nicht mehr meine Generation sind, werden trotzdem lange mit diese aufgenommenen Schulden irgendwie durch ihre Steuern einen Beitrag dazu leisten, die abzubezahlen. Deswegen glaube ich, ist das so schwarz-weiß nicht zu sagen. Ich glaube, es sind vielmehr auch Fragen sozusagen, wie gestaltet man das dann aus, sowas zurückzuzahlen? Wie kann man dafür sorgen, dass es nicht nur für die nächsten 50 Jahre oder 20 Jahre bedeutet, wir können massiv viel weniger investieren, müssen im Sozialbereich total sparen, weil wir diese Schulden aufgenommen haben und zurückzahlen müssen. Da muss man Generationen- und sozialgerechte Wege finden, indem man zum Beispiel überlegt, wo kann man vielleicht Einnahmen generieren. Da gibt es x verschiedene Vorschläge gerade, wie man das machen kann. Aber auch natürlich in der Frage der Größenordnung. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht so ein schwarz-weißes Generationending, weil auch meine Eltern zahlen jetzt irgendwie gerade noch Steuern und sind definitiv ja nicht mehr meine Generation.
Wie ist denn gerade der Stand der Generationenbeziehungen in Deutschland?
Ich habe das Gefühl, dass diese Generationenkonflikte oft was sind, wo man was sehr Polarisierendes draus machen möchte. Und ich glaube, also die Differenzen sind natürlich da, wenn man sich das irgendwie, ich lese da gerade auch ein tolles Buch in so einem Politikkurs darüber, dass man sagen kann, tendenziell ältere Generationen in gewisser Hinsicht konservativer, sozialpolitisch gerade, orientieren sich mehr an wirtschaftlicher Stabilität als Kriterium für gute Politik. Die sind da, aber oft, es sind ja auch noch ganz, ganz viele andere Kriterien, die mit reinspielen. Und ich glaube, deswegen ist dieser Konflikt nicht so groß, wie man ihn manchmal versuchen möchte zu machen, weil man sieht ja oft sozusagen die Extreme aufeinanderprallen. Dann sieht man eben die junge Klimaaktivistin und den, ich mache es jetzt in Anführungszeichen, alten weißen Mann, die dann irgendwie aufeinander knallen, weil er nicht versteht, warum irgendwie was Feminismus sein soll.
Warum habt ihr mich beide gerade angeguckt?
Ich habe dich nicht angesehen.
Ach so, nee, ich auch nicht. Nicht bewusst zumindest. Was aber ja nicht bedeutet, dass das wirklich sozusagen exemplarisch ist, für wie es überall stattfindet, sondern das ist dann sozusagen ja ein sehr polarisierter Konflikt, der so, glaube ich, in der Realität nicht unbedingt stattfindet.
Wenn der Konflikt in der Realität nicht stattfindet, bedeutet es, dass die junge Generation gleichberechtigt am Tisch sitzt?
Nein. Also das erlebt man einerseits immer wieder darin, dass Alter dann doch so eine Rolle spielt anscheinend in dem, wie viel Wahrheitsgehalt irgendwie die Argumente hat. Und dann ist man zu ideell und zu naiv. Man erlebt es ja auch alleine schon in der Repräsentation, dass wenn man sich anguckt, wer sitzt im Bundestag, dann haben wir da 709 Abgeordnete und darunter sind, ich glaube, eine Handvoll unter 30. Mhm. Und man erlebt es, also viel Studien gibt es zum Bereich, was bedeutet Frauenrepräsentation für Frauenrechtsthemen in der Politik. Und genau dasselbe erleben wir auch da. Wenn sehr wenig junge Stimmen in der Politik vertreten sind, wird auch tendenziell keine Politik für junge Menschen gemacht. Sieht man auch beispielhaft an so Themen wie Rente oder so, die sozusagen, natürlich, das betrifft einen ganz großen Teil der Gesellschaft und ich möchte das auch nicht runterreden, aber die Stimmen sozusagen von jungen Leuten, ja, was passiert eigentlich mit uns, demografischer Wandel ist schon eigentlich ein Thema, sind nicht vertreten, weil sie von niemandem auf die Tagesordnung gesetzt werden können. Und deswegen sitzt man weder zahlenmäßig gleichberechtigt am Tisch und dann in Diskussionsrunden oft ja auch sozusagen als dieses, ah ja, da sitzt jetzt ein junger Idealist, der nochmal sozusagen hier ein bisschen die Debatte befeuern soll, aber mehr auch nicht.
Da muss ich zustimmen, der Wählermarkt ist ja noch viel älter und weißer übrigens als die gesellschaftliche Verteilung. Insofern ist das ein ernsthaftes Problem, das sie natürlich sehr schnell lösen können, indem die Friday for Future Demonstranten und Aktivisten sagen, ja klar, wir gründen nicht nur eine Bewegung, sondern wir bringen diese Bewegung zumindest in Teilen auch in das politische System, in die Demokratie ein. Marina Weißband weiß, das kann gut gehen und mal schlecht gehen.
Wenn ich habe so 50-50-Erfahrungen.
Sag ich ja, 50-50. Ist das was, oder ist das etwas, was immer wieder in Äußerungen auch von Ihnen persönlich, Sie haben sich dazu auch schon mal mehrfach geäußert, aber auch Ihre Kolleginnen und Kollegen, irgendwie abstoßend wirkt?
Also ich glaube, es ist tatsächlich da auch häufig, also, dass ich jetzt sage, ich möchte selber nicht aktiv gerade Politikerin werden, heißt ja nicht, dass ich das grundsätzlich für eine schlechte Idee halte. Ich glaube, es hat auch nur viel einfach mit den Erlebnissen zu tun, dass klar ist, wenn wir jetzt eine Partei gründen, würde das erstmal Jahre, im Zweifelsfall Jahrzehnte dauern, bis man politisch Fuß fasst.
Warum? Die AfD hat es auch schnell geschafft.
Das hat aber auch schon von der Gründung bis jetzt schon gedauert und auch jetzt sind sie wenig in der Lage, ja tatsächlich echte Politik zu machen und fallen vor allen Dingen durch Skandale auf.
Ja, aber also, das ist ein anderes Thema. Also, es gibt ja auch diese andere Bewegung, wo wir mit Staunen gerade festgestellt haben, dass wie schnell man doch sich zusammen, ich werde jetzt fast gesagt rotten bei der Bewegung, über die wir da gerade reden, aber ist das nicht eher eine Frage, dass sie nicht im System es verändern wollen, sondern dass sie die außerparlamentarische Opposition ja gerade so schätzen, weil sie diese Rolle von außen besser nutzen können, bei den auch inhaltlichen Forderungen, denen sie stellen?
Nee, ich glaube, es braucht im Endeffekt wahrscheinlich von allem etwas. Also sowohl, es wird niemals ohne die außerparlamentarische Opposition auskommen, weil die außerparlamentarische Opposition immer dafür sorgt, dadurch, dass sie eben andere Forderungen vertreten kann, als man es vielleicht in der Parteipolitik tun kann, wo man dann auch sozusagen mit sehr genauen Konzepten kommen muss. Dadurch kann sie radikalere Positionen vertreten, kann aber auch dann die Parteien dazu bringen, selber auch irgendwie sozusagen ihre Forderungen nochmal in Frage zu stellen und zu sagen, können wir da nicht ambitionierter sein? Also das hat man erlebt. Fridays for Future hat es eben geschafft, dass Parteien, die vorher das Klimathema gar nicht auf der Agenda hatten, darüber nachgedacht haben, oder müsste man was machen, dass Parteien, die es vorher auf der Agenda dann hatten, dann gesagt haben, oh, wenn die jetzt auch Klima machen, müssen wir es aber besser machen. Deswegen, glaube ich, wird man ohne diese außerparlamentarische Opposition nicht auskommen. Nichtsdestotrotz kann es, glaube ich, eine Möglichkeit sein zu sagen, auch Leute bringen sich in Parteien ein. Da ist nur halt die Sache, man erlebt es ja immer wieder, dass es als junge Person unglaublich schwierig ist. Dann musst du dich halt erstmal die nächsten 5, 6, 7 Jahre da Hände schütteln, Sonntagsreden halten und dann vielleicht nimmt dich irgendjemand ernst.
Oder die eigenen Gründen.
Leidendes Geräusch. Also ich weiß nicht, ich habe damit einen anderen Beef, weil das so klingt, als sei es genug, als würde man sagen, so ja, wir haben ja die außerparlamentarische Opposition und damit machen wir es. Aber de facto, während Fridays for Future für die Debatte tatsächlich eine Menge erreicht hat, hat sie bei den Parteien in erster Linie ein gewisses Greenwashing erreicht, ohne dass tatsächlich die Pariser Klimaziele eingehalten würden. Das bedeutet Tacheles, liebe Frau Rehnsma, wie kann sich denn die Jugend, wenn man jetzt nicht in die Parteien reingeht, wie kann man sich Gehör verschaffen auf eine systematische Weise, auf eine Weise, die Macht aufbaut?
Ich glaube, da kommen ganz viele Sachen zusammen. Also A, es hat ja niemand gesagt, dass in Parteien zu gehen generell ein falscher Weg ist. Und es gibt auch genug Fridays for Future Aktivisten, die bei den Jugendparteien, aber auch in den tatsächlichen Parteien sich jetzt engagieren, teilweise auch irgendwie meist auf lokaler Ebene, aber schon tatsächlich sozusagen auch politische Ämter bekleiden. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Eine ganz andere urdemokratische Möglichkeit ist es natürlich dadurch, dass selbst wenn ein Großteil vielleicht der AktivistInnen, die die Streiks organisiert, gar nicht wählen kann, sie aber durch dieses Debatte befeuern, natürlich auch Wahlentscheidungen beeinflussen. Mhm. Bei der Europawahl hat man es gesehen, da können sich Dinge plötzlich massiv verschieben, wenn Themen in der Öffentlichkeit relevant sind und wo auch Leute, glaube ich, in der Lage sind, auch zu erkennen, wo ist es vielleicht mehr Greenwashing, wenn die CDU jetzt überall draufschreibt, wir wollen jetzt auch Klima. Wie ernst meinen Sie es damit eigentlich? Dass da auch der Wähler, glaube ich, in der Lage ist, zu differenzieren. Deswegen, da kommt, glaube ich, ein großes Potpourri sozusagen an Möglichkeiten zusammen. Und ich würde dieses, dass man die Debatte verschoben hat, nicht einfach als, da hat sich nichts verändert, abstempeln wollen. Weil allein diese Tatsache, dass irgendwie 1,4 Millionen Menschen auf der Straße standen, das sind die größten Proteste, die wir seit der Wiedervereinigung mindestens gesehen haben in Deutschland. Es ist eher krass und das erschüttert mich eher, dass da politisch so wenig daraus resultiert ist. Mhm. Also ich glaube, das ist das viel größere Problem, dass man sagen muss, wie kann es sein, dass 1,4 Millionen Menschen auf der Straße stehen und am selben Tag ein Klimapaket verabschiedet wird, wo sich alle durch die Bank weg, seien es Politiker, seien es Klimawissenschaftler, seien es aber auch Ökonomen, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, was ist das? Mhm. Und das ist eher das, wo ich sage, ich glaube, wir haben schon wirklich viel erreicht im Thema, wie kann man sich systematisch einbringen, dass die Ergebnisse nicht da sind. Ja, weiß ich auch nicht genau, was man da noch machen kann.
Sehr interessieren würde mich tatsächlich, wenn mich jetzt SchülerInnen oder so ganz konkret fragen, ich möchte mich gerne mehr einbringen in den politischen Diskurs. Wo geht das in der außerparlamentarischen Opposition? Wo kann man ganz konkret aktiv werden, wenn man etwas bewegen möchte?
Das können so Bewegungsorganisationen quasi sein, wie Fridays for Future, die Seebrücke. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen sozusagen, die sich überregional, teilweise auch international organisieren. Das kann aber natürlich auch, also dann ist vielleicht der Begriff außerparlamentarische Opposition nicht mehr das 1:1, aber genauso gesellschaftliches, politisches Engagement in lokalen Initiativen. Da gibt es ja auch unglaublich viele Sachen, sei es hier in Münster irgendwie Platanenpower, die sich dann engagiert haben gegen die Abholzung von Bäumen und Gentrifizierung. Solche Initiativen gibt es auch wiederum in ganz, ganz vielen Städten. Aber es kann auch das Amt des Schülersprechers sein, wo man plötzlich sagt, okay, wir sorgen irgendwie dafür, dass es ganz neue Möglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler an der Schule gibt, bestimmte Dinge zu tun. Da ist, glaube ich, ein unglaublich großes Feld offen zu sagen, wie man sich irgendwie gesellschaftlich einbringen kann.
Ich möchte noch mal einmal die Rolle des alten konservativen weißen Mannes spielen, weil die gerade so spannend sind. Sie beide sich nickend einig waren, dass es ja nur Greenwashing ist. Ist das wirklich so? Wenn ich überlege, als ich in dem Alter studiert habe, das Sie jetzt haben, also als ich 21 war, da gab es das Thema in den Koalitionsprogrammen gar nicht. Der nächste Koalitionsvertrag in diesem Land wird doch eine völlig andere Sprache sprechen. Wir sind aus der Kohle raus, zumindest vertraglich. Noch nicht ganz. Wir sind aus der Steinkohle raus. Wir werden sicherlich kein Konjunkturprogramm machen, das nicht einen ökologischen Anstrich hat. Als einer, der sehr lange Politik beobachtet hat und weiß, wie zäh Konsens auch zwischenparteilich, wir sind nun mal in einer repräsentativen Demokratie mit Koalitionsregierung, finde ich das schon ein ganzes Stück vorangekommen.
Ja, Sie haben es gerade gesagt, ein Konjunkturpaket mit grünem Anstrich, aber das ist genau
mit
eben
mit grüner
nicht,
Lenkungswirkung.
Das ist genau
wir haben es ja noch nicht, wir wissen es ja noch nicht.
Genau, aber wir erleben total, dass jetzt zum Beispiel gerade bei diesen Verhandlungen über das Konjunkturpaket, Peter Altmaier hat es gestern unglaublich häufig wieder betont, dass er sagt, ja, und das wird ökologisch und sozial sein und davon wird ganz, ganz viel geredet. Und gleichzeitig erlebe ich, dass die Prämie, Abwrackprämie, wie man sie nennen will, immer noch was ist, worüber ernsthaft diskutiert wird, was nicht sein kann, wenn man sagt, man hat irgendwelche ökologischen Kriterien, dass über eine bedingungslose Rettung der Lufthansa gesprochen wird, was einfach zeigt, okay, effektiv sind keine Kriterien da und es ist auch kein Plan da, was für Kriterien man vielleicht implementieren könnte. Deswegen habe ich das Gefühl, dass Politikerinnen und Politiker sehr gut da drin sind, da raufzuschreiben, das sei jetzt grün und ökologisch. Wenn man sich aber ankommt, guckt, was am Ende bei rumkommt, existiert auf dem Papier eigentlich gar nichts.
Ich finde das wirklich interessant, weil das zeigt eigentlich, wie unterschiedlich, und ich bin schon wieder bei der Perspektive, doch die Wahrnehmung ist. Ich hätte gedacht, sobald diese mächtige, immer noch einflussreiche Autolobby in einer Krise, wo es um -6% Wirtschaftswachstum runtergeht, nur aufschreit, unterschreiben alle Parteien sofort, dass die nächste Abwrackprämie, sie ist ja gar nicht unterschrieben worden. Es gibt sogar skeptische Äußerungen. Sie sagen, aha, dass überhaupt noch darüber diskutiert wird. Das heißt, dazwischen ist so viel, dass ich mich manchmal frage, wie soll das funktionieren? Weil am Ende ist es Sprache und Kommunikation, die diese Positionen ja auch zusammenbringen muss.
Das kann sein, dass es vielleicht tatsächlich auch eine unterschiedliche Wahrnehmung irgendwie, Finanzkrise 2008, 2009, kann ich mich so vage dran erinnern, aber auf gar keinen Fall darüber, wie jetzt genau die Debatte über die Abwrackprämie gelaufen ist.
Es war immer so, wenn die Autolobby etwas wollte und in einer Krise bekam sie es. Und jetzt bekommt sie es erstmalig nicht sofort. Ein unglaublicher Change.
Aber ich glaube, eure Perspektiven sind dahingehend auch anders, dass du, Mick, aus Erfahrung sprichst, wie das in der Politik bisher lief. Und Frau Rehnsma ja auch kommt mit einer absoluten Forderung, die die Erde selbst an uns stellt. Und klar, mit der Erde können wir ja leider nicht in Koalitionsverhandlungen treten. Wir können ja nicht sagen, du, wir steigen aus der Kohle 38 aus. Ist das okay für dich? Kannst du damit leben?
Marina, du hast völlig recht. Und trotzdem will die Erde gerettet werden. Und es muss also, bevor
die Erde will nicht gerettet werden.
Wir sollten sie retten aus unserem eigenen Interesse. Ja. Aber dann muss es eine Lösung geben. Und bevor ich Schwarz-Weiß-Diskussionen habe, wo beide Seiten auf ihren Positionen beharren und es am Ende keine Lösung gibt, versuche ich die Erde doch irgendwie am Anfang schon mal ein bisschen zu retten.
Aber das Problem ist halt, wir können die Erde halt nicht so richtig halb retten. Also
ja, wie machen wir es dann? Dann bleiben wir bei Schwarz und Weiß und nichts passiert.
Nee, aber das Ding ist ja, es liegen ja die Lösungen theoretischerweise auf dem Tisch, wie man es machen könnte. Wir haben ein internationales Abkommen, das Pariser Klimaabkommen, wo ich sowieso schon mal absurd finde, dass wir uns wirklich darüber streiten müssen, ob man das denn jetzt einhält. Wer tut das denn noch? Naja, die Bundesregierung mit jeglicher ihrer Maßnahmen. Wenn man einen Kohleausstieg 2038 verabschiedet, dann ist das eigentlich eine Erklärung daran, dass man das Pariser Klimaziel nicht einhalten will, weil es effektiv bedeutet, mit den Ausstiegspfaden, die wir beim Kohleausstieg haben, ist es de facto unmöglich. Man kann ja das 1,5-Grad-Ziel runterrechnen auf Budgets, welches Budget hat welches Land. Wenn man sich anguckt, welchen Teil davon die Kohleverstromung bis 2038 einnehmen würde, bedeutet das, dass effektiv fast gar nichts übrig bleibt und wir in allen anderen Sektoren mehr oder weniger sofort auf Null müssen, was unrealistisch ist. Und dann zu sagen, okay, allein durch diese eine politische Entscheidung machen wir quasi eine Absage ans Pariser Klimaabkommen. Das bedeutet ja irgendwie, dass dieser internationale Vertrag selbst für eine Regierung wie die Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland, wo man sich auch als führenden internationalen Vorbildstaat ja eigentlich auch sieht und da irgendwie mit gutem Beispiel vorangehen will, anscheinend man doch nochmal so einen Vertrag in Frage stellen kann.
Ihre Positionen sind, korrigier mich Marina, du kennst die Programme bei den Grünen ja auch ganz gut, sind ja fast 1:1 in der Klimapolitik sind das grüne Positionen. Müsste dann nicht Friday for Future nächstes Jahr sagen, 2021 am ehesten, also deutlich am ehesten würde ich ja sagen, jetzt wird die einzige Chance, die wir haben, ist ein massiver Anstieg, alles drauf, wir müssen die Grünen so stark wie möglich machen im Parlament, sonst geht es richtig übel aus für unsere Position.
Also ich glaube ja...
Ein Wahlaufruf von Frau Rehnsma und der ganzen Bewegung.
Nee, ich glaube, ich traue den Bürgerinnen und Bürgern noch zu, dass sie mündig genug sind, das selber zu entscheiden und dass sie auch in der Lage sind, wenn sie irgendwie sozusagen finden, Fridays for Future ist eine gute Sache, dass sie dann auch in der Lage sind, selber zu entscheiden, okay, welcher Partei vertraue ich am ehesten, dass sie das umsetzen kann. Da glaube ich, brauche es jetzt nicht von uns aus eine Festlegung auf nur diese Partei kann das, sondern ich glaube, das ist, also habe ich zumindest das Vertrauen in die Bürgerinnen und Bürger, dass sie mündig genug sind, das selber zu entscheiden und auch zu gucken, okay, welche anderen programmatischen Sachen gibt es. Es gibt ja auch nicht nur Klimapolitik. Deswegen würde ich das nicht so einfach sehen.
Außerdem passiert ja auch neben Wahlen, Wahlen sind ja nicht das Einzige. Es ist ein unglaublich relevanter Bestandteil von Demokratien, aber es ist nicht das Einzige. Und auch in den 4 Jahren dazwischen, also auch bis zur Wahl 2021, sollte klimapolitisch noch was passieren. Weil wenn wir erst dann anfangen, uns ums 1,5-Grad-Ziel zu kümmern, dann ist es nochmal erheblich schwerer geworden.
Aber auch, dass es Politik ein Jahr vor der Bundestagswahl passiert, nichts mehr.
Ich möchte eigentlich gar nicht so sehr auf Wahlen von Parteien hinaus, weil für mich die Magie in der Demokratie auch tatsächlich vor der Wahl passiert. Und das ist da, das ist nicht, wo man sucht, wer beantwortet mir die Frage, sondern das ist das, wo man die Frage stellt. Und für mich war gerade dieser Moment zwischen Ihnen beiden sehr interessant, weil hier zwei Generationen tatsächlich miteinander sprechen, die sagen, eigentlich gehen wir von so verschiedenen Standpunkten aus. Dass ich das gerne vertiefen möchte. Frau Rinsmar, haben Sie in Ihrer Arbeit jetzt für die Presse, für Fridays for Future, eine Methode gefunden, einen Ansatz gefunden oder ein Erlebnis gehabt, wo Sie gesagt haben, es funktioniert, dass ich jemanden mitnehme, der in einer ganz anderen, in einer konservativen Welt gelebt hat, der das Thema Klima gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte, dass wir dem auch die notwendige Radikalität so erklären konnten?
Nicht einfach, also das ist was, was glaube ich auch sozusagen oft Arbeit braucht, wenn es nicht zufälligerweise durch Umstände irgendwie auf sehr fruchtbaren Boden fällt. Ich glaube aber, es ist möglich, weil wenn man diese Krise mal erklärt und wenn man die dahinterliegende ja auch Physik, es ist ja im Endeffekt Physik, wenn wir über die Klimakrise sprechen, wenn man die erklärt und das braucht dann ein bisschen Zeit, ich glaube, dann ist vielen auch klar, warum es für so viele junge Leute zum Beispiel so ein Thema ist, was den Leuten so am Herzen liegt, was ihnen unglaublich wichtig ist, wenn man das greifbar macht. Und das ist schwierig bei der Klimakrise, weil irgendwie meistens sehen wir halt irgendwelche Bilder von irgendwelchen Eisbären und wenn es hochkommt, vielleicht nochmal ein Waldbrand in Australien. Aber es ist unglaublich weit weg. Aber das kann schaffen, wenn man eben auch die Radikalität dieser Krise, also weil es geht ja nicht um eine Radikalität der Maßnahmen, sondern die Krise an sich ist ja schon radikal, weil sie alles, was wir politisch haben, und kennen, in Frage stellt. Weil alles, was wir politisch haben, sind ja immer Maßstäbe, die wir selber setzen, wo wir sagen, was ist die soziale Gerechtigkeit, die wir erreichen wollen? Was ist die Wirtschaft, die wir erreichen wollen, die wir richtig finden? Was ist ein Bildungssystem, was wir irgendwie gerecht und gut finden und zukunftsfähig? Das sind alles Maßstäbe, die wir an uns selber setzen. Und das sind alles Dinge, über die man aushandeln kann. Und die Klimakrise ist eine Krise, wo wir diesen Maßstab zum ersten Mal nicht selber setzen können, weil er uns physikalisch einfach vorgegeben ist und wo auch diese Aushandlungsprozesse eben nicht funktionieren. Und ich glaube, wenn man das begreifbar macht und deswegen da braucht das so seine Zeit und deswegen funktioniert das nicht in den 4 Minuten, die man dann in so einer Talkshow vielleicht mal reden kann und auch nicht in einem halbseitigen Interview meistens. Aber wenn man das begreifbar machen kann, was diese Krise von anderen politischen Entscheidungen, die irgendwie vor uns stehen, unterscheidet, dann habe ich auch gemerkt, dass tatsächlich da manchmal sozusagen das plötzlich präsent wird und Leute verstehen, wo kommt das her, dass so viele junge Leute dafür plötzlich auf die Straße gehen.
Ja, und ich glaube trotzdem nicht, dass das Problem ist, dass der Klimawandel die Mutter aller Krisen ist. Ich kenne niemanden, auch in meiner Generation nicht, und ich bin ja gar nicht, naja, vielleicht die nächste Generation, bin 42 Jahre alt, das bestreitet niemand von all den Menschen, die ich persönlich kenne. Niemand. Und trotzdem gibt es unterschiedliche Wege, auch Perspektiven, was auf dem Weg passieren muss. Aber ich glaube, da würden wir jetzt zu tief einsteigen, wenn wir das jetzt nochmal und nochmal drehen. Die Perspektiven sind da. Und ich glaube, dass vielleicht ein Versöhnliches zwischen diesen beiden Elementen ja sein könnte, dass die Wertschätzung für die Wissenschaft, und das teile ich sehr, was Sie gesagt haben, über die Klimaforscher, da gibt es eigentlich nur eine seriöse Meinung. Die gibt's im Grunde bei einer Pandemie auch. Jetzt kann man die Nuancen zwischen den R-Faktoren und so weiter, aber die Wertschätzung der Wissenschaft ist dramatisch gestiegen in diesem Land, würde ich mal sagen.
Ja, und gleichzeitig erleben wir auch, dass sie auch immer lauter hinterfragt wird. Und das ist ja auch eine Krise. Also ich sehe das ganz anders als du, Mick. Ich sehe eher eine Krise der Wissenschaftsleugnung. Ja. Wie sehen Sie das, Frau Rindner?
Tatsächlich, also ich glaube, es war am Anfang, gab es ein sehr starkes, dass plötzlich Wissenschaft sehr hoch geschätzt wurde. Und in dem Moment, wo klar war, okay, es ist nicht so einfach, wir können nicht einfache Antworten finden. Weder ein Virologe hat alle Antworten, vor allen Dingen nicht auf so ein neues Virus. Gleichzeitig gibt es auch noch andere Wissenschaftsdisziplinen als Virologie. Dass diese Unklarheit da war, die aber total schwer verständlich zu machen ist, in einem Zeitungsartikel oder in auch 15 Minuten Tagesschau, ist diese, dass es auch da sich immer noch, obwohl es um Wissenschaft geht, auch da Aushandlungsprozesse dabei sind, dass das total schwierig begreifbar zu machen ist und dass dann plötzlich das anfängt, dass es so eine generelle Wissenschaftsleugnung gibt, dass dann es plötzlich heißt, nicht, okay, da bestehen Unsicherheiten und da muss man irgendwie weiter drüber nachdenken und man muss auch abwägen, Sozialwissenschaften versus Virologie, sondern dass es dann plötzlich die Virologen sagen falsche Sachen, weil sie wollen alle unsere Grundrechte abschaffen und sie wollen unsere Wirtschaft zerstören wird. Und ich glaube, das erlebe ich jetzt eher mehr und das erlebt man, glaube ich, auch so aus der Kommunikation, was man von, ja, zum Beispiel Herrn Drosten hört, der dann plötzlich von Morddrohungen spricht, was ja eine krasse Krise, glaube ich, tatsächlich eher der Wissenschaft ist.
Ja, ich glaube, dass wir diesen Leuten, und beim Thema Morddrohung kennt sich viele ja aus, die sie im Netz polarisieren oder klare Positionen einhalten, dass wir denen zu viel Raum geben. Ich glaube, dass die große Mehrheit in diesem Land diesen Virologen vertraut, den Wissenschaftlern vertraut und deswegen es da keine Krise gibt. Aber ich
9 von 10 habe ich jetzt im Spiegel gelesen. 9 von 10 Menschen vertrauen.
Ist doch gut. Das ist doch keine Krise der Wissenschaft. Ich finde das gut. Aber wir werden es sehen. Wir müssen langsam ein wenig auf die Uhr gucken. Ich kriege schon dezente Hinweise von den Kolleginnen und Kollegen da draußen.
Immer machen die uns unsere Gespräche.
Ja, aber ich muss sagen, wir müssen Frau Remshorn noch mal einladen, weil das könnten wir stundenlang weiterführen. Aber lassen Sie noch eine kleine persönliche Frage zum Schluss. Der letzte kleine Generationendisput bei Ihnen zu Hause mit den Eltern, worüber war der? Oder gibt es den gar nicht?
Oh, jetzt muss ich wirklich nachdenken. Doch, natürlich, also natürlich streiten wir uns auch.
Ja, wir meinen ja nicht die kleinen alltäglichen Dinge.
Okay, so große Konflikte. Ja,
teilen die ihre Einschätzung einfach?
Nee, es ist ja unterschiedlich. Also mit meinem Vater kann ich mich auch gut über Wirtschaftspolitik streiten. Feminismus ist auch so ein Brandthema, obwohl man sich irgendwie einig ist, aber dann so in so Grundsätzen und dann aber doch, glaube ich, das ist tatsächlich, glaube ich, so eine Generationenfrage vielleicht, dieses so Feminismus-Thema, weil da einfach so eine andere, das hat halt so viel, glaube ich, mit Erziehung und wie man aufwächst und Sozialisierung zu tun, dass einfach, obwohl man in den Grundannahmen irgendwie übereinstimmt, dann man ganz andere Schlussfolgerungen daraus zieht, weil man ganz andere Sachen als Gesetz anerkennt und das, das war auch mal so ein vielleicht, was man vielleicht als Generationenkonflikt bezeichnen könnte.
Marina.
Danke sehr. Werden wir bei der jungen Generation eine stärkere Stimme hören? Wird die junge Generation sich stärker hörbar machen in den nächsten Jahren?
Ja, ich hoffe mal. Also ich glaube, man hat schon im letzten Jahr sehr, und das ist dann nicht die junge Generation, aber irgendwie schon ein großer Teil, hat sich schon sehr laut bemerkbar gemacht. Und ich glaube, das ist das, was man auch viel mitbekommt, dass daraus viele andere junge Leute auch Kraft und Energie und Mut geschöpft haben, zu sagen, so ja, auch als junge Person und selbst wenn sie sich gar nicht im Klimabereich engagieren, aber zu sehen, so ich kann doch was auch als junge Person irgendwie mich bemerkbar machen und Leute können einem irgendwie sozusagen auch mal zuhören und einen nicht nur wegnicken. Ich glaube schon, dass sich da was bewegt.
Weggenickt ist hoffentlich heute bei uns keiner da draußen. An alle Zuschauer und Zuhörer vielen Dank fürs Dabeisein. Das war die Marina vierte Überstunde.
Die vierte Überstunde und endlich wieder live.
Carla Remsma.
Danke sehr.
Vielen Dank.
Danke, dass Sie da waren. Danke,
ja, danke für die Einladung.
Bis zum nächsten Mal. Marina, hallo.
Prost. Also, Prost. Danke für das schöne Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch zuzuhören.
Ich finde, du hast sehr kluge Fragen gestellt, die mich zum Nachdenken gebracht haben.
Das
klingt jetzt so überrascht, als würdest du das sonst nicht auch tun. Aber ich bin wirklich, wenn die Mission unseres journalistischen Projekts der Erkenntnisgewinn ist, dann ist es bei mir jetzt gerade eben sehr fruchtbar gewesen.
Bei mir auch. Und am schönsten fand ich tatsächlich den Moment, wo ihr euch als Repräsentantinnen eurer jeweiligen Generation begegnet seid und dieser Widerspruch aufgemacht wurde zwischen ich verstehe die Radikalität nicht und ich verstehe nicht, wie du so verharren kannst angesichts einer Natururgewalt. Und ich glaube, das ist genau der Diskurs, den wir haben müssen. Und ich glaube, genau das ist, wo ich gerne weiterforschen würde. Was funktioniert denn da in Kommunikation?
Ich finde es natürlich schwierig, dass die Radikalität des Problems,
natürlich jede weitere Debatte eigentlich sofort im Kern ersticken müsste. Wenn es so ist, dann müsste man ja jetzt zu 100% die auch die radikalsten Maßnahmen ergreifen, um die Radikalität des Problems zu lösen. Und man könnte eigentlich überhaupt gar nicht mehr über den Weg diskutieren, dann gäbe es nur noch eine Lösung.
Und das wäre natürlich sehr schlimm für einen Menschen, dessen Lebbrot ja das Diskutieren ist.
Nein, Marina, das wäre ganz schlimm für Menschen, deren Lebbrot gar nicht mehr da ist. Ich denke die ganze Zeit an Menschen, die jetzt in der Corona-Krise komplett ihre wirtschaftliche Existenz verloren haben oder gerade zu verlieren drohen, obwohl sie gerne auch auf jeden Fall dringend diesen Planeten retten wollen und alles richtig finden. Ach, aber jetzt heute ist mein Laden dicht. Morgen kann ich mir das Auto nicht mehr leisten. Übermorgen hat mich VW rausgeschmissen. Die machen nur noch Elektro. Schade, diese Technologie kann ich gar nicht. Jetzt haben die Japaner da den Lead oder die Chinesen. Deswegen machen die dicht. Aber ich bin ein Maschinenbauingenieur mit einem Verbrennungsmotorwissen. Ich kriege nirgendwo meinen Job, bin aber Anfang 50. Natürlich ist das ein schwieriges Argument, um die Radikalität des Klimaschutzes irgendwie abzumildern, die Maßnahmen, die man ergreifen muss. Aber ich verstehe diesen Menschen und bin geneigt zu sagen, lass uns darüber nachdenken, was man mit diesen Menschen dann macht.
Ich glaube, Carla hatte einen sehr klugen Punkt, als sie gesagt hat, wir gefährden diese Menschen noch viel mehr, wenn wir weiter ihre Arbeitsplätze in Anführungszeichen sichern, angesichts einer kommenden Krise, die sie ziemlich sicher vernichten wird.
Das ist ein super Argument in der Abstraktheit.
Das stimmt, da gebe ich dir recht. Und ich glaube, dass wir uns aber sehr viel konkreter über Erwachsenenbildung unterhalten müssen, über Weiterbildung und über den Aufbau neuer zukunftsfähiger Wirtschaften.
Mhm. Da bin ich voll einverstanden. Die Frage ist, wie schnell geht das?
Das stimmt. Aber das ist, glaube ich, viel mehr das Schlachtfeld, auf dem wir jetzt gerade diskutieren müssen, als ist Klimawandel real oder Klar. Was wollen eigentlich diese Hippies?
Und das ist diese jungen Hippies.
Diese jungen Hippies, das ist oft das Niveau der Debatte.
Es ist übrigens wirklich oft so, dass bei den Beschreibungen dieser Bewegung oft immer steht, die junge Klimaaktivistin.
Obwohl das ist richtig.
21, 22, 23, sei das irgendwie so ein Adjektiv der Abwertung.
Ich glaube, es ist ein Adjektiv, das die Besonderheit beschreibt. Und ich finde es traurig, dass es eine Besonderheit ist. Bevor übrigens der Eindruck entsteht, dass ich die ganze Zeit total unkritisch auf Carlas Seite stand, ich hatte noch eine Frage und leider wurden wir dann von der Zeit eingeholt. Aber eine Frage, die ich gerne formuliert hätte, ist, dass sie hat ja selber gesagt, es gibt nur bestimmte junge Menschen, die bei dieser Bewegung mitziehen. Und das sind meistens Akademikerkinder. Und meine Frage war, was ist eigentlich mit den anderen Kindern? Was ist eigentlich mit denen, deren Eltern kein Abitur haben, die selber kein Abitur anstreben? Was gibt denen diese Klimabewegung? Und ist das Problembewusstsein überhaupt da? Und ich habe sie tatsächlich im Nachklapp nochmal gefragt. Und ich habe gefragt, wie ist denn das? Und sie hat gesagt, ja, wir versuchen natürlich an Schulen zu gehen. Wir versuchen dort auch gezielt alle anzusprechen. Aber es ist schwierig, weil die sehen uns, die sehen, wie wir gekleidet sind, die sehen, wie wir reden. Ja. Und als Vorbildfunktion haben wir das Problem aller sozialen Bewegungen. Es sind halt in erster Linie akademikernahe Bewegungen.
Ich hätte noch eine zynische Antwort und die heißt, die müssen arbeiten. Die müssen teilweise ihr eigenes Studium mitfinanzieren, die müssen vielleicht sogar das Haushaltseinkommen mit aufbessern und die haben gar keine Zeit.
Und ich glaube, wir wären auch in der Klimabewegung ein ganzes Stück weiter, wenn wir Aktivismus so leicht machen würden, auch so niedrigschwellig machen würden, die eigene Stimme hörbar zu machen zum einen und zu bilden auch, was es bedeutet, die eigene Stimme hörbar zu machen, wenn wir das an Schulen allen nahebringen würden. Auch besonders denen, die im Moment fern davon sind.
Womit wir eigentlich wieder beim Lieblingsthema von Marina Weisband sind, nämlich der Ermächtigung dieser jungen Leute, der Schule zu dieser Institution, die diese Menschen fördert, bestärkt. Richtig?
Es ist meine geheime Superkraft, alles auf dieses Thema zurückzuführen.
Aber am Ende kommt ganz schön viel auf dieses Thema zurück.
Das ist so und ich arbeite ja nicht umsonst da drin. Aber auf jeden Fall, das Gespräch hat mir sehr, sehr gut gefallen heute. Ich hätte es gerne weitergeführt. Wenn ihr euch nochmal über Feminismus unterhaltet, höre ich mir das auf jeden Fall an.
Nein, dann diskutierst du mit. Marina, danke, dass wir in deiner Heimat Münster, in meiner Geburtsstadt, in deiner Wahlheimat, kann man sagen?
Ja.
Uns getroffen haben auf einem Schiff, der The Pioneer One. Unsere schwimmende Bühne, das war ein besonderes Erlebnis.
Danke, dass ihr euer Schiff vor meiner Haustür gefahren habt.
Cheers und einen schönen Tag noch.